Offene Ohren, lebendiges Archiv. Der Junge Podcast. Hallo und herzlich willkommen aus dem Schloss Ganshagen. In einem dreitägigen Workshop haben wir diesen Podcast vorbereitet und produziert. Wir, Jugendliche aus Berlin und Brandenburg, die sich mit offenen Ohren vor Geschichten und Gedanken zum Umgang mit Diktatur interessieren. In unseren Podcast-Folgen lernen wir KünstlerInnen mit Diktaturerfahrung aus der DDR und aus Syrien kennen, die von ihrer Lebensgeschichte erzählen.
Danke, Rana. Doch bevor wir jetzt zum Gespräch selbst kommen, würde ich gerne nochmal wiederholen, was Diktatur eigentlich heißt. Wir verstehen Diktatur als eine Staatsform, in der eine Person oder Personengruppe uneingeschränkt Macht ausübt. Charakteristisch ist zum Beispiel das Fehlen von freien Wahlen sowie die Unterdrückung der individuellen Freiheit. Doch wie es wirklich ist und wie es sich anfühlt, in einer Diktatur zu leben, das erfahren wir nun von Sam Samrick.
Sam Samrick ist ein Lyriker und Musiker. Er gründete damals in Syrien einen englischsprachigen Dichterclub und heute lebt er in Berlin und ist trotz dessen ein aktives Mitglied einer Untergrundmusikbewegung in Syrien. Hallo Sam, wollen wir uns duzen oder siezen?
Und bitte duzen.
Okay, vielen Dank, dass du heute dann da bist. Wie wir eben gehört haben, war die Musik schon seit deiner Jugend sehr wichtig. Welche Rolle im Konkreten haben die Literatur und Musik für dich gespielt?
Die hängen für mich eigentlich zusammen. Ohne die Musik gäbe es für mich keine Literatur. In der Musikszene meine Hauptrolle sozusagen ist, Songtexte zu schreiben und Menschen zusammenzubringen und Schutzräume zu entwickeln, was uns eigentlich auch gelungen war. Ich fing an mit Songtexten zu schreiben. Danach aber sind viele der MusikerInnen, die wir hatten, aus Syrien geflohen. Und ich konnte nicht mehr in der Musikszene arbeiten, wollte aber etwas Musikalisches oder künstlerisch machen. Und habe ich versucht, Lyrik zu schreiben, was mir gelungen ist. In der Universität in Damaskus habe ich mit meiner Professorin dort, der allerersten Dichterclub in Damaskus, Syrien, in Damaskus Universität, erschaffen. Und das ging für ungefähr 6 Jahre, also lange nachdem ich aus Syrien geflohen bin.
Und welche konkreten künstlerischen Einflüsse hattest du damals? Also was war erlaubt zu hören, was hast du gehört und was hast du gelesen?
In meiner Kindheit war eigentlich alles ziemlich normal. Ich hatte mich für am meisten westliche Musik interessiert, das hatten wir noch. Die Metal war aber in Syrien immer verboten. Ich bin so ein bisschen später aufgestoßen, ich war 13, 14, als ich anfing, Metal zu hören. Und früher war es eigentlich ja arabische Musik, was da so Popcharts, Top 50. In meiner Zeit war so Eminem die große Sache und Evanescence, an dem kann ich mich gut erinnern. Man könnte nirgendwo hingucken, ohne so einen Poster von Amy Lee zu sehen oder einen Poster von Eminem oder 50 Cent zu sehen. Der Metal war immer so underground, man hörte nichts davon und man musste so in the know sein, um in diese Szene zu kommen und Menschen, die das zu hören, kennenlernen.
Es klingt so, als wäre der Weg in die Metal-Szene ziemlich schwer gewesen. Wie ist denn diese Verbindung dann tatsächlich entstanden?
Das war der Internet eigentlich. Ohne der Internet hatten wir gar keine Szene. Metal gab es schon in Syrien in den 90er Jahren, aber diese Szene ist sehr schnell tot, denn in 2006 hat die Regierung mobilisiert, um Mettler zu verhaften und verprügeln, eigentlich aus dem öffentlichen Leben zu vernichten. Und die haben das auch gemacht. Denn 2010, 2011, wir hatten ja das Internet und die Revolution fing an, war die Regierung deshalb ein bisschen mehr beschäftigt, um an uns zu gucken oder sogar diese alte Kampagne weiterzuführen. Und auf dem Internet, wenn man so einen Link teilt oder sogar einen Song oder sich dafür interessiert, dann bekommt man halt so Suggestions für anderen Menschen als Freunde zu haben. Und ja, ich fing an, so random Menschen auf Facebook kennenzulernen. Die waren aber alle älter als ich. Das spielte keine große Rolle, aber für mich war es eine sehr große Sache, weil wenn man einen Mettler kennenlernt, dann hat man so 10 Menschen im gleichen Zeit kennengelernt. Also ja, der Internet war eigentlich der größte Verbindung zwischen uns. Und das hat uns erlaubt, viel zu planen, das wir früher nicht konnten.
Okay, gab es oder gibt es für die Regierung denn einen bestimmten Grund, Mittel zu verbieten?
Ja, viele eigentlich. In den 90er Jahren gab es einen Satanic Panic. Das fand in den USA statt, in den 80er Jahren. Und was das heißt, sie denken, dass es gibt eine Untergrundströmung, die den Teufel ehrt oder sogar anbetet und liebt und die Graben so öffnet und Katzen killt und sowas. Für die Zivilbevölkerung war das eine religiöse Sache. Für die Regierung war das eine politische Sache. Sie dachten, dass jegliche Art von Organisationen, auch wenn sie apolitisch sind, stellen eine Gefahr für die Regierung dar. Und sie hatten einfach Furcht, dass wir uns eines Tages politisch bewegen und irgendwelche Anarchie verbreiten oder sowas. Man muss wissen, Syrien ist eine Geheimdienststadt. Wir haben nicht nur sozusagen einen Stasi und wir haben immer noch einen Stasi, also Staatssicherheit. Wir haben aber auch politische Sicherheit, wir haben militärische Sicherheit, wir haben so Air Force Sicherheit und jeder von denen hat einen anderen Grund, warum Metal verboten ist.
Und war an dieser Sorge etwas dran? Habt ihr denn auch diese Szene genutzt, um euch politisch zu engagieren und wart ihr auch politisch?
Also rückblickend war es ja politisch, aber nicht so ausdrücklich politisch sozusagen. Wir haben uns eher auf die religiöse Elemente orientiert, weil wenn man in Syrien lebt, dann ist man im Grunde komplett depolitisiert. Man darf über Politik gar nicht sprechen. Und es gibt mehrere Gründe, warum man nicht über die Politik spricht. Zuerstens ja der Verhaftung. Zweitens, es gibt keine politischen Organisationen, in denen man sich eingliedern kann. Es gibt keine Parteien, es gibt nichts außerhalb der Regierung und den Status quo und der Präservation davon. Deshalb war für uns viel wichtiger und viel leichter, über die religiösen Aspekte in der Gesellschaft zu sprechen und uns ein bisschen dagegen zu bemühen. Also wir waren darauf ein bisschen stolz, dass Mettler in Syrien waren ja vor einer gewissen Zeit die Vorreiter, also die progressivsten Menschen sozusagen im gesellschaftlichen Fragen und sich gegen, oder nicht so völlig gegen, aber kritisch gegenüber die Religion zu sein, war für uns sehr wichtig, weil wir dachten, dass es ja einer der größten Gründe, warum wir so zurückgehalten sind. Warum nichts aufgearbeitet wird, warum es nicht so viel in der Öffentlichkeit diskutiert werden kann. Und wir nennen der verbotene Dreiklang. Und in diesem verbotenen Dreiklang steht, also es ist ein Dreiklang aus Religion, Sex und Politik. Und über diesen drei Sachen darf man nicht reden. Wir könnten deshalb nicht alles auf einmal so machen. Wir haben uns entschieden für die vielleicht allerwichtigsten oder die allgegenwärtigsten von diesem Dreiklang und das war die Religion.
Und spiegeln sich darin auch die Beweggründe, einen englischsprachigen Dichterclub zu gründen? Und generell, warum Englisch und wie seid ihr überhaupt an die Literatur gekommen?
Das ist eine gute Frage. weil Syrien ein Geheimdienststaat ist, ist alles überwacht. Und die Überwachung ist viel leichter, wenn man Arabisch spricht. Und im Grunde genommen, das war der Hauptgrund, warum wir eher auf Englisch, warum wir alles auf Englisch gemacht haben. Zuerst wollten wir, das mag ein bisschen ironisch klingen, aber wir bräuchten Verschlüsselung von unserer Kommunikation. Und wenn man in Syrien Englisch spricht und gut Englisch spricht, kann schnell und mit irgendwelchen Regionalismen und Neologismen sprechen, dann ist es ein bisschen schwerer für die Regierung, alles zu verfolgen. Und der zweite Grund ist, wir waren nicht lokal orientiert. Wir wollten etwas international aufbauen. Und das gehört eigentlich ein bisschen zu dem Metal selbst. Es ist eine internationale Bewegung. Und unser Gefühl war, wir gehören zu diesem internationalen Bewegung, zu dieser internationalen Gesellschaft, mehr als wir zu Syrien oder zu Damaskus oder zu dies und jenes gehören. Und wir wollten eigentlich zeigen, hallo Menschen auf der Erde, es gibt diese Musikgenre, es gibt diese Musikrichtung in Syrien, was sehr unwahrscheinlich war. Danach in der Universität, wir hatten ein bisschen einfacher Begründung. Das war die Anglistik-Fakultät. Wir waren alle Anglistik-Studenten. Und wir wollten etwas machen. Wir bräuchten auch einen Schutzraum. Wir durften auch über nichts reden, außerhalb in diesem Dichterclub. Und Englisch hat dazu bedient, dass es auch nicht so streng überwacht wird. Im Metal war es eher, wie ich gesagt habe, auf die religiösen Aspekten fokussiert. In den Dichterclub war es eher auf dem sozusagen sozialer Freiheit, so etwas wie Sexualität, Identität, Gehörigkeit und solche Fragen, die große Beschäftigung. Englisch hat uns geholfen, weil es gibt viel mehr soziologische Theorie, an dem wir Zugang hatten. Und mit dem Internet konnten wir alle möglichen Ausgrenzungen oder Zensur überwinden. Und die Materialien, die wir hatten, waren meistens auf Englisch.
Ja, irgendwann kam es ja auch dazu, dass du Syrien verlassen hast. Und wir wollten fragen, warum du dich dazu entschieden hast und wie es auch schlussendlich dazu gekommen ist.
Ich wollte eigentlich immer Syrien verlassen, auch als Kind. Ich erinnere mich daran, im Jahrgang 2002, glaube ich. Ich war auf dem Schulweg mit meiner Mutter und ich habe dann auf meinem Finger gezählt, wie viele Jahre dauert es, bis ich 18 bin. Und dann habe ich mich versprochen, nach meinem 18. Geburtstag, ich verlasse dieses Land. Wieso ich auf diese Idee gekommen bin, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß sehr genau, dass ich mich immer als Außenseiter gefühlt. Wie es tatsächlich passiert? In 2013 hatten wir ein Konzert geplant mit Bestimmung der Regierung. Wir haben Sicherheitspässe und Zustimmungen von der Regierung bekommen. Und meine Aufgabe war, einen Intro fürs Band zu machen. Also auf der Bühne, ich sag mal Hallo und sowas und sowas. Plötzlich aber kamen ungefähr 4 oder 5 Soldaten. Sie haben angefangen, jede Person, der diesen Teufelshörnchen gezeigt hat, festgenommen. Und die hatten ungefähr 20 oder 30 Menschen festgenommen. Die haben die ID-Karten von allem genommen und niedergeschrieben, also die Daten. Und weil ich der Person war, der das Band eingeleitet hat, wurde ich am meisten befragt. Wir waren noch nicht in Knast oder so, das war vor Ort. Die haben uns gesagt, okay, ja, ihr seid von Westen besteuert und ihr gehört auch zum Staatsfeinden jetzt und das ist Teufelsgebet, was ihr macht. Und ich musste das alles erklären, dass, nee, das stimmt überhaupt nicht. Wir sind hierher gekommen, um nicht auf die Straße zu gehen und protestieren oder sowas. Das hat mich aber zutiefst erschrocken, was da passiert ist. Sie haben am Ende ungefähr 5 oder 6 Menschen doch ins Haft genommen. Ich konnte aber frei gehen. Ein paar Monate später war ich in einem Park mit vielen Menschen. Wir waren super betrunken. Und dann kamen auch 4 oder 5 Soldaten zu uns. Die haben für Ausweise gefragt. Dann sind sie plötzlich mit uns gesessen. Die wollten unser Alkohol auch mittrinken. Wir konnten gar nicht Nein sagen. Man muss es einfach passieren lassen. Und ist es passiert, dann, ich glaube, ich habe etwas gesagt oder jemand anders hat mich gezwungen, etwas zu sagen. Ich erinnere mich daran nicht so gut. Aber plötzlich bin ich für die nächste halbe Stunde von ungefähr 9 oder 10 Soldaten verprügelt. Die haben mein Handy weggenommen, meine SIM-Karte ins Feuer geworfen und dann das Handy wurde geklaut. Sie wollten mich ins Haft bringen, aber ich war damals zu jung. Also die Soldaten haben mir eigentlich zu einem Checkpoint gebracht von der politischen Sicherheit. Und die politische Sicherheit hat meine ID-Karte angeguckt und sah, ich war nur 16 oder sowas und super betrunken. Sie haben mich verprügelt, ich habe geweint und sagte, hey, meine Mutter ist alleine zu Hause, bitte macht das nicht. Sie hat niemanden auf der Welt und sowas und sowas. Und sie haben mich freigelassen. Aber ich wusste schon, dass sie haben meine Daten, sie haben meine Anschrift und sie wissen wohl, wo wir rumhängen. Außerhalb des Studio, den wir hatten keinen anderen Safe Space oder sowas. Deshalb sind wir öfter in Parks gewesen. Dann bin ich nach Hause gegangen und wichtig zu wissen ist, meine Mutter ist eine so Hardcore-Assadistin. Sie ist komplett auf der Seite der Regierung und findet all das, was sie machen, eigentlich sehr gut. Und sie hat mich damals so ein Ultimatum gegeben. Entweder ich bleibe im Hausarrest oder sie bringt mich zum Sicherheitsamt. Natürlich habe ich entschieden, im Hausarrest zu bleiben. Und das war einer der längsten und schlechtesten Jahre meines Lebens. Und ich wollte eigentlich durch diese Zeit immer mehr Syrien verlassen, konnte aber nicht. Ich war minderjährig, ich hatte kein Geld, nichts Materielles, der mich hilft. Ich habe mein Abitur im Hausarrest bekommen und dann ging ich zur Universität. Wir hatten aber also Nachrichten bekommen, dass der Türkei wird eine Visumpflicht erstellen für syrische Menschen. Also wenn man das Land nicht jetzt verlässt, kommt man gar nicht raus. Ich habe meinen Halbbruder angerufen, gesagt, so und so und so passiert. Er hat mir gesagt, ich besorge für dich Arbeit beim Roten Halbmond in Damaskus. Ich habe mich dafür beworben, aber meine Mutter hat Nein gesagt. Dann könnte ich meinen Halbbruder überzeugen, mich ein bisschen Geld zu geben, um das Land zu verlassen. Das passierte alles eigentlich in einer Woche. Ich hatte kein Papier, ich hatte keinen Reisepass, nichts, aber ich hatte jetzt Geld und mit Geld kann man in Syrien eigentlich alles machen. Es ist so viel Korruption, man kann einfach für alles bezahlen und kommt mal raus. Also ich habe einen Reisepass gekauft, ein Ticket von Beirut nach Izmir in der Türkei. Am 24. Dezember 2015 habe ich das Land verlassen. Der Weg von Syrien, also von Damaskus nach Beirut, ist ungefähr 2 Stunden. Es hat uns gedauert so ungefähr 13 Stunden. Ich bin von Beirut zu Izmir, dann übers Meer nach Lesbos, danach zum Athen. Und in Athen wollte ich ein Flugzeug nach den Niederlanden nehmen, ist es aber nicht gelungen. Dann habe ich mich für die Balkanroute entschieden. Und ich kam mit den letzten Batch von Menschen, bevor die Grenzen geschlossen wurden. Ja.
Wie war der Weg zwischen nach Deutschland kommen und dann später in Deutschland ankommen? Und generell, also wie hast du dich für Deutschland entschieden und dann im Konkreten auch für Berlin?
Ich habe mich nicht für Deutschland entschieden. Deutschland hat sich für mich entschieden. Ich wollte zuerst eigentlich nach Schweden, weil ich dort Freunde hatte. Es wurde uns erzählt aber, dass Schweden keinen mehr Flüchtlinge aufnimmt. Dann habe ich mich entschieden, okay, vielleicht die Niederlande. Ich habe einen Freund dort, mit dem ich arbeite auf einem Film. Vielleicht kann ich zu ihm. Aber dann sind wir mit einem Bus vom Österreich nach Bayern angekommen. In Erding, da gab es so eine Militärflugzone, keine Ahnung. Wir sind aus dem Bus ausgestiegen und dann deutsche Soldaten haben uns gesagt, ihr geht nicht weiter, Deutschland nimmt euch auf. Und obwohl viele von uns haben gesagt, nee, wir haben Familie dort und hier und dies und jenes, die haben gesagt, nein, ihr seid jetzt verpflichtet, in Deutschland zu bleiben. Und sie wollten eigentlich, dass wir in diesem kleinen Militärort bleiben, um so, dass wir in das Verteilungssystem ankommen. Ja. Ist ein bisschen ist eine Nebengeschichte, aber auf dem Weg, ich habe eine Familie kennengelernt. Das war eine Frau und die hat zwei Kinder und sie wollte zu ihrem Mann in Leipzig. Und wir sind zusammengereist den ganzen Weg. Deshalb hatte ich so immer noch einen Grund, weiter zu fahren und nicht mehr in Erding bleiben. Dann sind wir nach Leipzig gefahren. Ich habe die Frau und die zwei Kinder an ihrem Vater gebracht. Und dort habe ich erzählt, okay, wo kann man einen Asylantrag stellen, wo man nicht so lange warten soll. Er hat mal erzählt, in Brandenburg ist es heutzutage ein bisschen leerer und man kriegt ja die Unterlagen in, keine Ahnung, zwei Monaten oder so. Da haben wir gedacht, okay, lass mal nach Brandenburg. Ich bin nach Brandenburg gefahren und in Eisenhüttenstadt gelandet. Was aber ironisch ist, ist, alle Neuankömmlinge haben genau das Gleiche gehört. Auf dem Weg gab es ungefähr so 300, 400 Menschen, die auch nach Eisenhüttenstadt fahren. Und deshalb hat mein Antrag nicht nur 2 Monate gedauert, sondern 11 Monate. Und die ganze Zeit habe ich in Notunterkünften überall in Brandenburg verbracht. In Eisenhüttenstadt, wir wurden nur vor 2 Tagen aufgenommen. Dann sind wir nach Potsdam getransfert. Das hieß ein Transfer. 2 Tage Eisenhüttenstadt, 1 Woche in Potsdam. Man kriegt so eine medizinische Untersuchung. Dann von Potsdam zu einem sehr, sehr kleinen Kaserne. In Dobelukirchhain im Süden von Brandenburg. Und das war mitten in der Wald. Also die nächste Stadt war ungefähr 6 oder 7 Kilometer entfernt, halt im Militärkaserne. Die hatten ein Haus, der leer war, aber alle anderen Kasernen waren voll. Und jeden Dienstag hatten sie Schießtraining. Und da gab es auch so einen Hubschrauber-Landing-Site und so. Dort habe ich ungefähr 5, 6 Monate verbracht. Dann bin ich wieder getransfert. Diesmal nach einer Flughalle. Genau, ein Hangar. Da war ich für 1 Woche. Aber es wurde entschieden, dass dieses Hangar nicht für Menschen geeignet ist. Und die mussten das schließen. Dann bin ich wieder getransfert zu einem noch kleineren Dorf, die heißt irgendetwas. Das kann ich mir gar nicht erinnern. Das ganze Dorf ist 3 Häuser weit. Da waren wir auch im Wald an vielen Morgens. Wir haben auch nochmal Soldaten gesehen mit Metal Detectors. Und sie suchten nach Bomben. Und sie haben auch einige gefunden. Und das war direkt neben der Notunterkunft. Dort habe ich meinen Aufenthaltstitel bekommen und wollte oder musste jetzt eine Wohnung suchen. Ich habe eine in Luckenwalde gefunden und bin dort umgezogen. Bis jetzt hatte so gar keine Prospekte für die Zukunft. Ich wusste gar nicht, was mit mir passiert, wie lange das dauern wird, ob ich weiter studieren kann, ob ich arbeiten muss. Es wurde uns gar nichts erzählt. Man sagt, ja, du hast einen Termin, du gehst zur Termin, man versteht nichts, unterschreibt was, dann hat man jetzt Aufenthalt und muss zur Jobcenter. Und dort entscheidet der Jobcenter, was weiter passiert. Ich habe die ArbeiterInnen da erzählt, dass ich weiter studieren möchte. Sie haben gesagt, nein, du wirst Heizungstechniker, weil das ist, was wir brauchen. Das war sehr krass. Die hat mal gesagt, sie sind hier nicht angekommen, um ihr Lebenstraum zu erfüllen, sondern um Arbeiter zu werden. Und wir brauchen Heizungstechniker. Deshalb machen sie Heizungstechniksausbildung. Ich habe gesagt, nein, ich will ein bisschen warten und mal sehen, ob es mir gelingt. Ich habe mich bei Humboldt und bei Freie beworben, hat nicht gelungen. Sie bräuchten Papiere, die ich gar nicht hatte und konnte auch gar nicht bekommen. Dann im Juli 2017 habe ich davon gehört, dass es ein Stipendiumsprogramm für geflüchteten Menschen gibt auf diese private Universität in Berlin, Bard College Berlin. Und ich habe mich dafür beworben. Sie bräuchten auch diese Unterlagen, aber sie haben gesagt, okay, wir machen erstmal ein Interview und dann entscheiden wir, ob diese Unterlagen immer noch wichtig sind. Zwei Interviews gemacht, dann haben sie mir gesagt, okay, du bist aufgenommen in diesem Programm und kannst jetzt nach Berlin umziehen. Weil, weißt du, ich habe keinen anerkannten Asylstatus. Ich habe subsidiären Schutzstatus. Was heißt, ich hatte nur ein Jahr Aufenthalts und musste innerhalb dieses Jahr Deutsch lernen und entweder Arbeit finden oder einen Studienplatz. Ich musste mich beeilen. Und was das auch heißt, man kann nicht außerhalb der Landkreis umziehen. Also ich bin im Landkreis Teltow-Fleming, dann muss ich halt im Landkreis Teltow-Fleming bleiben, außerhalb, wenn ich Arbeit oder einen Studienplatz habe. Ich habe diesen Studienplatz bekommen und bin nach Berlin umgezogen. Und seitdem versuche ich so wenig, wie ich kann, nach Brandenburg fahren.
Ja, vielen Dank, dass du dann dennoch nach Brandenburg gekommen bist. Wir haben gelesen, dass du immer noch die Untergrundbewegung New Wave of Syrian Metal aus Deutschland heraus unterstützt. Und da wollten wir fragen, wie das möglich ist.
Es hat nicht ausgehalten. Also heutzutage gibt es kein New Wave Syrian Metal mehr. Es gibt nur zwei Bands und die sind in Leipzig. Ich musste studieren, ich war immer in Berlin. Unsere Wege haben sich ein bisschen getrennt. In den ersten Jahren, wir haben versucht mit meinem Band Eulen, das ist auch ein bisschen ironisch, Eulen wurde in Damaskus 2009 gegründet und mit einem deutschen Namen, bevor einer von uns hat gedacht, oh Gott, vielleicht wir fahren einmal nach Deutschland. Wir haben versucht, mit meinem Band Eulen immer noch mehr zu arbeiten und Musik zu spielen und sowas. Es war aber für uns sehr, sehr schwierig, weil die Bandmitglieder waren alle in verschiedenen Staaten. Ich war in Berlin. Der Hauptmusiker sozusagen, der Gitarrist und Songschreiber, war in Konstanz. Der zweite Gitarrist war in Leipzig und unser Bassist war immer noch in Libanon. Und deshalb gab es nicht so viele Möglichkeiten, zusammen in einem Studio zu sitzen, einfach rumzuspielen. Wir hatten diesen Studio in Damaskus, in dem der Szene war eigentlich. Alle, die Metal spielten oder meistens die Metal spielten, kamen in diesem Studio zusammen und haben Ideen getauscht und einander geholfen und sowas. Und das konnte in Deutschland nicht stattfinden. Deshalb gibt es nur zwei Bands. Und das ist, was übrig ist von der ganzen Szene.
Habt ihr bereits vor deiner Flucht über Flucht geredet? Also war das ein Thema? Wurde sowas auch geplant?
Jein, eigentlich. Auf einer Ebene, wir wollten alle weg. aber auf der zweiten Ebene, wir waren alle super arm und hatten keine Chance, den Land zu verlassen. In 2012, 2013 zum Beispiel, die Flüchtlingswelle hat noch nicht begonnen. 2014 war es plötzlich komplett anders. Sehr, sehr viele Menschen haben sich dafür entschieden. Es war ein bisschen hysterische Zeit sozusagen. Alle fingen an, alles zu verkaufen, um so viel wie möglich Geld sammeln, um alles zu finanzieren. Und dann sind sie so einer nach der anderen geflohen. Und das hat uns ein bisschen mehr Courage gegeben, um das Gleiche zu machen. Weil man weiß, okay, es gibt jetzt diesen Freunden in diesem fremden Land. Man muss nicht so von Null anfangen. Aber ich sag mal, nicht so deutlich, wir wollen, keine Ahnung, nach Deutschland oder nach Europa oder nach Schweden oder irgendwas. Wir hatten dafür nur geträumt, weil das ist, wo viele von unseren Lieblingsbands kommen und wir dachten, okay, hey, ja, man kann eines Tages sie treffen und mal in ihren Milieus gehen und so. Aber es war niemals der Hauptpunkt, keine Ahnung, nach Deutschland zu kommen und alles neu aufzubauen. Es ist einfach so passiert.
Wir reden ja jetzt sehr viel über deine Musik und wie du dazu stehst, und du bist aber auch sehr literaturbegeistert. Und da wollte ich mal fragen, weil du auch einen englischsprachigen Dichterclub hattest, beziehungsweise hast, ob du in diesen verschiedenen Sprachen, in denen du schreibst, dort verschiedene Themen bearbeitest.
Das Englische ist für mich am nächsten, weil ich habe es mir selbst beigebracht, als ich ein kleines Kind war. Und deshalb ist es mir sehr, sehr nah. Ich habe einen großen Teil meiner Persönlichkeit ist auf Englisch entwickelt, durch diesen kleinen Fenster, den wir hatten, entweder durch die Musik oder Filmen oder sowas. Und deshalb, wenn ich von mir reden möchte, und zwar ohne, dass ich mich zensiere oder irgendwelche willkürliche Begrenzungen auf mich mache, dann ist das Englische das Richtige für mich. Und deshalb, wenn ich auf Englisch schreibe, es beschäftigt sich meistens mit der Identität, mit Traumata, mit diesen sehr persönlichen Erfahrungen. Wenn ich auf Deutsch schreibe, dann ist es halt eher politisch, weil ich es in einem sehr, sehr politisierten Milieu gelernt habe. Ich habe es mir auch selbst beigebracht, aber für einen ganz anderen Zweck. Es war nicht, um mich auszudrücken, sondern um Papier fertig zu machen. Oder sogar, dass die Kassiererin mich nicht böse anguckt. Ich sag mal, beide Sprachen waren überlebenswichtig für mich, aber für verschiedene Gründe. Und deshalb, also jetzt, wenn ich auf Deutsch schreibe, ist es halt politisch. Es beschäftigt sich eher mit Kritik an der deutschen Gesellschaft, an das deutsche System, das Asylsystem, Rassismus, Vorurteilen und Ähnliches. Auf Arabisch schreibe ich nicht so viel, weil ich ja von dieser Sprache ein bisschen entfremdet bin. Besonders Hocharabisch. Es ist für mich sehr eng mit der Regime und Religion verbunden. Ich habe versucht, auf meinem eigenen Dialekt, Damaszenisch, zu schreiben, und das hat mir ein bisschen mehr gelungen. Aber das könnte ich nur hier machen, sehr weit von diesem Traumata sozusagen.
Kommen wir nun zur letzten Frage. Wir haben jetzt ja darüber geredet, dass du aus Syrien geflohen bist, vor der Diktatur, die dort herrscht. Doch da es ja deine Heimat ist, denke ich mal, dass die Bedeutung, die Syrien für dich hat, ja doch auch komplexer ist als nur Diktatur. Und daher wollte ich dich fragen, ob es vielleicht auch einen Aspekt gibt, den du vermisst.
Ich vermisse überhaupt die Familiarität. Einfach das Gefühl, dass man in einem Stadt gehen kann, ohne auf eine Karte zu gucken oder man erinnert jeder Straße und dieses Gefühl fehlt mir. Ich wohne seit 7 Jahren in Berlin und ich habe mein Kiez immer noch nicht völlig herausgefunden, was da steht und was neben was ist. Ich vermisse auch, oder es fehlt mir eigentlich etwas. Damaskus ist eine sehr, sehr, sehr alte Stadt. Es hat ungefähr 5000 Jahre Geschichte. Und das kann man in den Straßen sehen. Es ist alles da. Man kann einen Tempel von den Römern sehen. Man kann eine Moschee, der 1400 Jahre vorher gebaut ist. Man hat Kirchen, die ja ewig alt sind. Und die sind alle nebeneinander. Ich habe nichts darüber gelernt, als ich immer noch in Damaskus war. Ich konnte nicht so gut wahrnehmen. Und das fehlt mir. Ich wünsche mir, dass ich eines Tages wieder nach Damaskus sozusagen als Tourist besuchen, um all das zu erfahren, wie es eigentlich ist. Weil wenn man in Damaskus lebt, dann man sieht halt nur, wie dreckig es ist, wie überfüllt es ist, wie farblos es ist und so weiter. Aber es gibt manche Orte, manchen Teilen, die Ewigkeit verkörpern, sozusagen. Und das habe ich nicht, das dürfte ich nicht so gut erfahren. Außerhalb, ich sag mal, Gott sei Dank für die Sonnenallee. In Berlin, Sonnenallee ist die arabische Straße und in den letzten Jahren, es wurde so quasi von SyrerInnen übernommen. Deshalb kann ich so, wenn ich irgendwelche Gericht oder Essen oder Duft vermisse, dann kann ich nach der Sonnenallee und das wieder erleben. Ja, aber der Altstadt von Damaskus ist halt, was ich am meisten vermisse, glaube ich.
Vielen Dank nochmal, dass du heute extra zu uns nach Brandenburg gekommen bist.
Ja, vielen Dank auch von mir für den Einblick, den du uns gegeben hast. Und ja, vielen Dank.
Offene Ohren, lebendiges Archiv. Der Junge Podcast. Ein Projekt von Wir machen das in Kooperation mit der Stiftung Genshagen. Gefördert durch die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogrammes Demokratie leben.